Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir brauchen die Rückmeldung aus den Spielen. Die haben wir in den letzten beiden Spielen nicht bekommen. Das ändert nichts daran, dass wir es da auch jeweils gut gemacht haben. Und auch heute haben wir wirklich gute Phasen gehabt, aber auch Phasen, in denen wir ein bisschen nachgelassen haben. Und die wurden bestraft. Und das bleibt dann mehr in Erinnerung als in so einem Spiel wie letzte Woche, wo es dann einfach zu deutlich wird. Und deswegen bin ich trotz Niederlage sehr positiv nach dem heutigen Test.
Weiter geht die wilde Hatz und schon wenige Tage, nachdem wir mit Alexander Werle im Pub Cannstatt in der alten Schule eine Riesensendung aufgezeichnet haben, sitzen wir schon wieder hier, diesmal mit Dirk Preis. Dirk, grüß dich.
Hallo.
Und Seven versus Maler Felix, der aus seinem Survival-Urlaub aus Skandinavien wieder zurück ist. Servus, Felix.
Kanu-Wildcampen ist vorbei. War schön, aber Podcast-Aufnahme ist auch schön.
Sehr gut, sehr gut. Wir sitzen in getrennten Räumlichkeiten, haben eine Remote-Aufnahme, eine schöne, und sprechen jetzt mit euch über die Dinge, die sportlich wichtig sind in dieser Woche. Wir haben den VfB so ein bisschen im FCB-Sandwich, wenn man so möchte. Ja, nach dem FC Bologna kommt jetzt nun der FC Bayern und macht seine Aufwartung hier in Stuttgart. Und wir haben eingangs schon den Trainer Sebastian Hoeneß gehört. Das war so ein bisschen sein Fazit dessen, was in dem Bologna-Spiel ihn so bewegt hat. Und ich weiß, dass zumindest der Dirk den ganzen Tag an der Mercedesstraße war, Saisonopening. Felix, bei dir bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Warst du auch dort?
Ich bin noch kurzfristig an Karten gekommen mit der ganzen Family hin.
Ja. Dann könnt ihr beide mir jetzt ja erzählen, wie dieser Tag so gelaufen ist an der Mercedesstraße. Bitteschön.
Ja, also ich kann berichten, dass man schon klare Züge an der Stammformation gesehen hat, dass sich dann immer allzu viel tun wird, dass vielleicht ein, zwei Veränderungen noch drin sind und die Mannschaft eigentlich top funktioniert hat, vor allem gegen einen Gegner, der ja eine Liga höher spielt. Und das bezog sich jetzt alles auf die VfB-Frauen.
Ja, zu denen kommen wir nachher auch noch, logischerweise.
Nein, im Ernst, also das war tatsächlich kurz nach meiner Ankunft im Neckarpark, hat ja das Spiel der Frauen begonnen, 12 Uhr. Dann habe ich da zugeschaut, auch drüber berichtet, bin ein bisschen hin und her gependelt, immer wieder zur Showbühne raus, wenn es da was zu sehen gab, wieder rein ins Schliens, die Frauen angeschaut, mit Heiko Gerber noch gesprochen, danach dann so langsam rüber Richtung MHP Arena und dann natürlich den Kick gegen den FC Bologna gesehen, wo gute Sachen dabei waren, aber eben noch nicht alles funktioniert hat.
Ja, also ich fand, ich sage es mal ganz simpel, Bilbao war cooler letztes Jahr. Also ich glaube, das war, glaube ich, ein 4-0-Sieg. Das ist ein bisschen das, was ich erhofft bei diesem, ich sag mal, family-friendly Ferien-Saison-Opening. Da willst du halt sowas sehen und kein 0-1. Wenn man jetzt drauf blickt, wie es auch Hoeneß immer recht gut zusammenfasst, dann war auch nicht alles schlecht. Klar, möchte das Ding nicht verlieren, muss es im Leben auch nicht verlieren. Hat es genug Chancen, zumindest dann Unschien rauszuholen. Es war jetzt halt nichts, was irgendwie die 40.000 in Ekstase bewegt hätte, was irgendwie ein bisschen Stimmung aufgebracht hätte, wenn wir bei der gefühligen Lage sind im Stadion da. Da hoffe ich schon, dass es ein bisschen was anderes wird im Supercup und gehe da auch fest davon aus. Aber sportlich gesehen, ja, ob 4-2 gegen Man City, um das mal wieder rauszuholen, oder 0-1 gegen Bologna, ich glaube, es ist ein richtiger Wegweisender wird der Samstag jetzt.
Lass uns mal ganz kurz noch einen weiteren Einspieler hören, bevor wir nochmal über ein paar Details vielleicht sprechen zum Spiel. Joscha Wagnermann, Bühne frei, bitteschön.
Na klar, kann man daraus lernen. Ich glaube, wir hatten natürlich auch gute Torchancen, die wir heute leider nicht genutzt haben, und ja, das eine oder andere bei den Standards besser verteidigen müssen, und so ist dann auch schwierig gegen Italiener, wie man es kennt, wie die dann defensiv gut kompakt stehen. Und ja, heute, ich glaube, hätten wir das ein oder andere Tor zuerst oder noch geschossen, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber im Großen und Ganzen ein guter Test, und ja, daraus können wir was mitnehmen und dann was besser machen.
Fand ich interessant, was er da anspricht, das Thema Standards verteidigen. Ist es so ein bisschen ein Hoeneß-Thema? Das gibt's eigentlich seit Sebastian Hoeneß hier wirkt. Jetzt mal mehr, mal weniger augenscheinlich, dass man da immer wieder Themen hat beim Wegverteidigen dieser ruhenden Bälle oder noch besser beim überhaupt erstmal Verhindern, dass sie zustande kommen. Ja. Wie habt ihr denn gesehen vor Ort? War das wirklich so ein großes Thema oder Oder war das eher was weniger prägnant war, aber für Joscha halt offensichtlich doch was, woran man arbeiten müsste?
Also ich fand jetzt generell war es kein mega prägnantes Thema. Allerdings, wenn du irgendwann auf die Anzeigetafel geschaut hast, dann war da wieder ein deutliches Plus an Eckbällen beim Gegner, beim FC Bologna. Und das ist ja wahrscheinlich eher das, was er auch meint, ne? Dass du, und das hatte, ich kann mich jetzt leider nicht mehr ganz genau erinnern, welches Spiel das war, aber VfB hat im Laufe der vergangenen Saison ja immer wieder mal Phasen, wo der Sebastian Hoeneß ja auch angemerkt hat, nach den Spielen, es geht nicht nur um das Verteidigen der Standards, es geht darum, die Standards schon zu verhindern. Und da hatten sie auch Spiele drin, wo wirklich der Gegner viele, viele Eckbälle hatte. Auch teilweise durch Querschläger mal hinten raus, Unkonzentriertheiten, also einfach unnötig. Und so ein bisschen eine Häufung gab es eben da am Wochenende auch wieder, dass die Gäste aus Italien da doch einige Eckstöße hatten. Und dann steigt einfach, das ist ja eine Binsenweisheit, je öfter du da den Ball reinschlägst, je höher ist die Chance, dass irgendwann mal irgendeinem einen kleinen Fehler passiert. Da ist jetzt, war es ja so, dass dann dem Nick Woldemar der Ball über die Matte gerutscht ist und hinten einer noch einköpfen konnte.
Es gab ja dann offensichtlich noch einen weiteren Test gegen Bologna. So wurde mir das zugetragen von B- bzw. C-Mannschaften, der nicht im Stadion stattgefunden hat. Der ging 3-0 für Bologna aus. So hat es zumindest geheißen die Tage. Ob das wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht, aber
steht so bei Bologna auf der Webseite.
Genau, bei Bologna
auf der Webseite steht. Mit verschossenen Elfmeter von Fußballgott Kalle Stenzel. Also so. Ich würde auch die Wahrheit anzweifeln an der Stelle.
Ja, aber so steht es eben bei Bologna auf der Homepage. Und nichtsdestotrotz, also ich glaube, das ohne jetzt, ich gebe es offen zu, ich habe von dem Spiel nichts gesehen, aber was ich grundsätzlich halt schon gut finde, ist, dass es eine Niederlage ist, ehrlich gesagt. Und eine Niederlage lässt dich ganz anders atmosphärisch jetzt in dieses erste Pflichtspiel gehen, weil die Spiele davor, die habe ich gesehen, unter anderem gegen Toulouse, das ist halt nicht das gewesen, ehrlich gesagt, was ich mir so entgegen wäre gewünscht hätte, wäre ich jetzt Sebastian Hoeneß. Ja, da waren teilweise, also phasenweise Auftritte dabei der Gegner, die waren nicht wirklich auf Augenhöhe und dementsprechend gingen die Spiele auch aus und das lässt dich immer so ein bisschen im Ungewissen. Und so eine Niederlage, wenn auch nur eine knappe, die macht dich dann schon eher, ich will nicht sagen, dass die Alarmglocken schrillen, aber sie macht dich schon eher ein bisschen scharf, weil du weißt, okay, also wir können uns nicht leisten, da mit ein bisschen weniger die ganze Sache anzugehen. Und nach dem, was die Herrschaften, Nübel, Undav, Leveling, wie sie alle heißen, in den letzten Tagen und Wochen an ambitionierter Zielsetzung für dieses Spiel am Samstagabend ausgegeben haben, wir sprechen nachher ausführlich drüber, ist es, glaube ich, ganz gut, dass man da jetzt weiß, dass es nicht so einfach werden wird.
Also wir hatten ja danach wie immer eigentlich die Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen. Dieses Mal ein bisschen anders, gab keine Pressekonferenz, sondern Sebastian Hoeneß kam in die Mixzone, wo normalerweise ja meist Fabian Wohlgemuth und vielleicht ein Spieler noch Rede und Antwort stehen. Also er kam da zu uns. Und er hat eigentlich einen zufriedenen Eindruck gemacht. Ich glaube, das geht genau in die Richtung, die du gerade beschrieben hast. Lieber mal richtig Gegenwehr und zur Not auch eine Niederlage kassieren, ist nicht so wild, als dass es wieder leicht von der Hand geht und du dann vielleicht mit völlig falschen Erwartungen in das erste Pflichtspiel reinläufst. Also er hat da einen sehr aufgeräumten und zufriedenen Eindruck gemacht über wegen der Tatsache dieser Art des Tests.
Dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich das in aller Kürze beenden, das Thema Bologna als abgehandelt einordnen. Gebe euch gern noch den Hinweis mit. Auf unserem YouTube-Kanal findet ihr ein 90+3 zum Spiel und Einordnung zu dem, was da am Samstagabend passiert ist. Und das lege ich euch sehr ausdrücklich ans Herz, wie überhaupt unseren YouTube-Kanal, der in den letzten Tagen ganz schön viel Betrieb aufweist und entsprechend viel Zulauf auch genießt. Herzlichen Dank schon mal dafür. Zulauf genießt auch Al-Ali SFC und damit habe ich das Überleitungsgame in dieser Folge eigentlich schon ausgespielt, oder? Durchgespielt.
Ich würde mal noch abwarten.
Ja, Enzo Mio hat sich nach längerem Hin und Her verabschiedet aus Stuttgart, hat das stilvoll getan und ist jetzt neuer Spieler von Matthias Jeißle bei Al-Ali in Saudi-Arabien. Was sagt man denn dazu, Männer? Wer mag?
Also, man hat ja immer den Reflex, dass man es blöd findet, wenn jemand nach Saudi-Arabien geht. Ich finde es auch ein bisschen schade, weil ich mir ja schon gewünscht hätte, den Enzo Mio mal wirklich weiter in der Champions League zum Beispiel zu sehen, bei einem europäischen Top-Club, wie er sich da schlägt, wie er sich weiterentwickelt. Das können wir jetzt so nicht beobachten. Er ist nach Saudi-Arabien gegangen. Auf der anderen Seite sehe ich so, dass für den VfB es gar nicht besser hätte laufen können eigentlich. Ne? Die haben dadurch mehr Geld verdient. Gibt jetzt in die Richtung 30 Millionen für Enzo Mio. In Europa wäre das weniger gewesen. Und du hast nicht die Situation wie letztes Jahr, Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Hiroki Ito, die alle auch so um die 20 Millionen gegangen sind, aber dann eben zu direkten Konkurrenten in der Bundesliga. Von dem her kann ich eigentlich ganz gut damit leben, ob das sportlich der richtige Schritt ist, kann nur einer entscheiden, das ist Enzo Mio, das würde ich bezweifeln, aber alle anderen Rahmenbedingungen aus VfB-Sicht sind eigentlich optimal.
Kann ich eigentlich nur so unterschreiben. Ich werde es nie oder wahrscheinlich lange erstmal nicht schade finden, wenn jemand mit, wie alt ist er jetzt? 23, 24,
ja.
Nach Saudi-Arabien geht, U21-Kapitän von Frankreich, Atletico Madrid will dich haben, Tottenham, wer auch immer in den Gerüchten war, hättest auf Top-Niveau weiterspielen können, auch da hättest du kein schlechtes Geld verdient. Ob er jetzt sagt, gut, ich mache jetzt den Move, den schon ein, zwei Spieler gemacht haben, wie erfolgreich das wird, ist die andere Frage. Und macht er halt 2 Jahre. Ich glaube, der hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, ist auch nicht die Welt. Ich mache da 2 Jahre, sorg nochmal aus für meine 3 Kinder und komme dann zurück nach Europa. Ob sowas funktioniert, wird die Zeit zeigen. Die ersten Spieler machen es ja schon, die nur kurz in Saudi-Arabien waren, wieder zurückkehren nach Europa. Ich werde sportlich nicht verstehen. Ich hätte diesen Anspruch, halt Champions League zu spielen, wie Dirk gesagt hat. Für den VfB optimal. Triffst du mir auf den Spieler, kriegst das meiste Geld. Also das ist ja am Ende das, was hängen bleibt beim VfB. Bis am Ende des Tages die Ablösesumme und Konkurrenz stärken. Das ist beides top.
Ja, also ich bin da im Großen und Ganzen bei euch. Was ich interessant finde an dieser ganzen Thematik ist halt, dass erstmal, dass das mittlerweile auf einem nachhaltigeren Level passiert alles, als es eben beispielsweise früher in China der Fall war. Das heißt, es läuft schon das 3., 4. Jahr, dass da sehr viele Spieler darüber gehen, und was jetzt eben neu ist, es sind jetzt immer jüngere Spieler, die darüber gehen. Ja, die Vertragslaufzeit spricht für mich auch dafür, der will da einfach nur sich das Konto entsprechend alimentieren für die Zukunft und für seine Familie, weil sonst unterschreibst du nicht nur einen 2,5-Jahres-Vertrag, ja, oder einen 3-Jahres-Vertrag. Da machst du das ein bisschen anders, denke ich. Aber das Paket dürfte einfach trotzdem passen. Und angenommen, der wechselt ein Jahr vor Laufzeit wieder zurück, ja, damit auch der Verein, der ihn jetzt unter Vertrag genommen hat, vielleicht noch ein bisschen was verdienen kann, wenn er das denn möchte. Dann ist er 25 im besten Alter, und dann kannst du in Europa halt immer noch gucken, wo denn hier ein paar Türen für dich aufgehen. Grundsätzlich, wie gesagt, ich kann das schon verstehen, was der Spieler gemacht hat. Vollumfänglich gut finden kann ich das nicht unbedingt, aber eher wegen der übergeordneten Thematik als jetzt auf den Spieler Mio runtergebrochen. Der VfB wiederum, ich glaube, Alex Wehrle hat von sehr guten Bedingungen gesprochen, die man
außergewöhnliche Rahmenbedingungen.
Außergewöhnliche
wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
So, also, ne? Dann dürfte da auf jeden Fall dem berühmten Festgeldkonto ein paar, ja, Zuwächse sicher sein in den nächsten Tagen, wenn es wir wissen nicht, ob es eine Einmalzahlung ist oder ob es in Tranchen passiert, aber nichtsdestotrotz, die Summe, die da grundsätzlich drunter steht und dem Deal, die ist schon sehr, sehr ordentlich.
Ich frage mich ja, am Ende ist ja auch immer die Sache der Alternative. Ja, war es denn nun wirklich Atletico Madrid mit der Aussicht, dort irgendwie Stammkraft werden zu können? Oder war es das eben nicht? Ja, war es die Aussicht, irgendwie Nummer 19, 20, 21 in Madrid zu sein oder überhaupt nicht Madrid? Ja, und die Vorstellung von Enzo Mio war, glaube ich, schon ein europäischer Top-Club, und vielleicht gab es das Angebot ja auch gar nicht. Ja. Und bevor er dann zu Wolverhampton Wanderers, ohne dem Verein irgendwie zu nahe treten zu wollen oder sonst wohin gehst, FC Fulham, hat man ja alles schon, dann machst du halt den Move, kannst nochmal ein bisschen mehr Geld, und wie du sagst, Philipp, dann kommst du halt nach 2, 3 Jahren wieder zurück. Ja. Bist immer noch nicht Fußballrentner.
Nur mal ein kleines Beispiel. Sein Vorgänger als Kapitän der französischen U21, Loïc Badet, der war auch beim VfB im Gespräch vor einem Jahr ungefähr, hieß es, da waren wir auch schon sehr weit mit dem. Der wechselt jetzt für 30 Millionen Euro vom FC Sevilla zu Bayern 04 Leverkusen. Das ist halt auch nicht das allerhöchste Regal. Nichts gegen Leverkusen, aber Es ist kein europäischer Top-8-Club, Bayern 04 Leverkusen. Ja. Und da sieht sich Enzo eben. Und da aktuell offensichtlich keine Türen aufgehen auf seiner Wunschposition bei einem Verein, mit dem er sich arrangieren kann, dann hat er sich eben so entschieden. Ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen. Vollumfänglich gut finden, tue ich es nicht. Gut, das dazu. Der andere Spieler, der die Schlagzeilen beherrscht beim VfL Stuttgart, ist und bleibt Nick Woldemade. Und Dirk, ich ganz kurz, lass mal die Menschen, die uns jetzt zuhören, so ein bisschen in dein Innerstes schauen. Du standest mit mir am Montagabend auf der Bühne in der alten Schule. Und es gab ein Vorgespräch und dann sind wir haben die Mikrofone aufgemacht und haben halt gesprochen. Und irgendwann im Verlauf dieser Sendung macht Alexander Werle dem FC Bayern nochmal eine Türe auf, indem er plötzlich ein Ultimatum setzt, zu dem ihn niemand gezwungen hat. Also wir waren es nicht. Wir haben ihn vielleicht dahin begleitet ein Stück weit, aber wir haben ihn nicht gezwungen. Und ich habe mir dann schon so kurz gedacht, was hast denn du gedacht?
Im Prinzip fängt es ja so ein bisschen erst danach zu rattern an. Ja, ich habe ja auch zweimal nachgefragt, was ist dann wirklich nach dem einen, also nach dem Samstagabend, wenn dann noch was passiert. Der war dann relativ klar. Und dann, wie gesagt, fängt es danach so zu rattern an. Und die eine Lesart ist ja die, die du formuliert hast, kurz danach schon und auch jetzt nochmal. Da war eigentlich Stille, was diesen Transfer betrifft, und plötzlich rumort's wieder. Plötzlich ist da wieder eine zeitliche Komponente drin. Das ganze Thema ist wieder hochgekocht. Das machst du vielleicht nur, wenn du dem ganzen Thema auch wirklich nochmal Schwung geben willst. Also sprich, dass die vielleicht beim weiß-roten Haus doch nochmal die Erkenntnis gereift ist, dass so 60, 70 Millionen gar nicht so schlecht wären, wenn die noch reinflattern. Das andere ist, was wahrscheinlich jeder Fan lieber interpretieren möchte, er schiebt die Tür eher zu und sagt, ihr habt jetzt noch kurz die Möglichkeit, und geht vielleicht davon aus, dass sie die in der Kürze der Zeit dann auch nicht wahrnehmen. Und dann ist Ruhe im Karton und dann kann der VfB vollends planen, muss nicht befürchten, am 30. August um 17 Uhr kommt das Fax mit der Anfrage oder mit dem Angebot, oder wie wir jetzt wissen, ist es eine E-Mail mit Word-Dokument.
Ja, richtig. Word-Dokument hat er zweimal gesagt, ja.
So,
Word-Dokumente können auch von Empfängern verändert werden, nur mal so, aber das
genau.
Ist.
Ja. Dann hättest du da gefühlt so diese Sicherheit schon am Abend des, was ist es, 16. Augustes. Ja, dann ob dann aber die Stille hält zwei Wochen lang, ist ja die andere Frage. Also, es gibt zwei Lesarten. Ich bin mittlerweile auch fast bei der ersten, dass es sagt, okay, komm, dann locken wir die Bayern nochmal, ob denn noch was kommt. Und jetzt sitzen wir alle da, wie der Hase vor der Schlange, und warten, ob sich was bewegt, ja, ob nochmal eine Mail kommt.
Ich halte es da, glaube ich, wie Alex Werle, dass es halt langsam irgendwann reicht, nach diesen 6,5 Wochen. Mir ist es fast zu viel mittlerweile, das in solche Sätze rein zu interpretieren. Ich verstehe das komplett in beide Richtungen, ob zu, ob auf. Ich fand schon damals, als die Aussage kam, wenn was Außergewöhnliches kommt, sind wir Profis genug, uns damit auseinanderzusetzen, wurde es ja auch da schon mal in Richtung gedreht, von wegen, ah, guck mal, er macht zum ersten Mal die Tür auf. Fand ich auch da ein bisschen zu viel, weil ich glaube, die Tür ist immer offen. Also auch nach dem Supercup, wenn da dann irgendwer aus Saudi-Arabien irgendwas anderes aus England mit 100 Millionen reinflattert, was vermutlich nicht passiert, werden sie sich auch Gedanken drüber machen. Also die Tür für ein hohes Angebot, dass sich das anhören, ist, glaube ich, so gut wie immer offen, war immer offen. Ob er jetzt die Deadline mit Samstag nochmal setzt, ob er sich dabei so viel gedacht hat mit dem Satz, weiß ich jetzt tatsächlich auch gar nicht, ohne es ihn irgendwie unterschätzen zu wollen. Das ist ein cleverer Typ, aber ich würde da jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Stand jetzt bleibt er. Und jetzt wurde nur gesagt, dass er ab Samstagnachmittag oder Samstagabend noch klarer bleibt. Also so würde ich das zumindest für mich abhaken, aber vielleicht habe ich einfach auch schon genug von den ganzen Berichten mittlerweile.
Das könnte ich zumindest sehr gut nachvollziehen. Ja. Fakt ist, wir werden weiter für euch da dranbleiben. Wem jetzt der Kontext so ein bisschen gefehlt hat beim Einstieg, schaut in unsere YouTube-Playlist, da findet ihr den Auftritt vom Montagabend, den kompletten, mit Alex Werle, Dirk und mir, und ihr findet auch nochmal ein Video, das ich gemacht habe jetzt die Tage mit den Kollegen zusammen, wo ich das einfach nochmal versuche einzuordnen, was bedeutet jetzt diese Aussage und für den ganzen Prozess, beziehungsweise Prozess, ja, für diese ganze Transfer-Thematik rund um Nick Woldemade genau wissen, werden wir es wahrscheinlich erst am 1. September um 23.59 Uhr.
Liebe Hörer, das, was ihr gerade gehört habt, das ist aufgenommen worden, wie so oft, am Mittwochnachmittag. Daher waren uns die Dinge, die sich dann am späten Nachmittag und über den Abend hin entwickelt haben, noch nicht bekannt. Dementsprechend konnte er darauf keinen Bezug nehmen. Ihr habt aber auch einen Verweis gehört zu einem YouTube-Video. Da ist diese 75 Millionen Euro Grenze, die jetzt auch offiziell bestätigt ist, schon am Dienstag genannt worden. Insofern, wir müssen leider weiterhin abwarten, wie sich diese Lage rund um Nick Woldemade entwickelt. Es scheint zu einer unendlichen Geschichte zu werden, zumindest bis Samstagabend 20.30 Uhr. Denn wenn er dann mit dem VfB-Trikot in der Arena unten im Neckarstadion aufläuft, dann, das hat Alex Werder ja ganz klar gemacht, bleibt er unmissverständlich auch in der nächsten Saison Spieler des VfB Stuttgart.
Ebenso können wir euch verweisen auf unseren Transferticker. Da sind wir immer am schnellsten, was die Entwicklung angeht, rund um den VfB Stuttgart. Und wer weiß, vielleicht ist es gar nicht so wenig, was da noch passiert. Und da ist Nick Woldemade eher in der zweiten Reihe. Denn auch das hat Alex Wierle angekündigt. Die werden noch was machen bei den Stuttgartern. Sie werden versuchen, sich nochmal vor allem im Mittelfeld hochqualitativ zu verstärken. Und dann vielleicht auch mit dem Spieler, der schon qua seines Alters ein bisschen mehr mitbringt an Klassequalität und vor allem Erfahrung, als die, die man bisher vornehmlich geholt hat. Die waren alle so 18, 19, 20 Jahre alt. Ob das Cema ist, ob das Jovanovic ist, ob das Darwich ist. Das ist offensichtlich, ist Fabian Wohlgemuth weiter am Kochen, wie die jungen Leute sagen, um da zu versuchen, noch ein bisschen mehr Qualität reinzuholen. Und auch der Trainer hat das ja zuletzt immer wieder unmissverständlich durchklingen lassen in seinen Äußerungen, dass er schon noch es gerne sähe, würde sich der Kader noch ein bisschen verstärken, wenn er da noch ein, vielleicht sogar zwei Spieler dazu bekommt, die ihm mehr Breite geben, mehr Optionen geben, nachdem der Königstransfer in Anführungszeichen Konstant Delias nicht geklappt hat, denn die Geschichte haben wir ihn länglich besprochen. Da gab es einen bärtigen Herrn, der dem Ganzen ein Ende gesetzt hat, kurzfristig. Der Herr Savidis, der Owner und President von PAOK Saloniki, hat die ganze Nummer nochmal umgebogen.
Aber da musst du ja auch, das, wenn du jetzt auf den Kader schaust und wenn du aber dann doch nochmal auf das Spiel gegen den FC Bologna schaust, Schema Andres war der einzige Neuzugang in der Startformation. Das ist jetzt, sagen wir mal, schon auch ein Hinweis darauf, dass sich noch nicht so zu viel getan hat in diesem Kader. Ja, man hat natürlich jetzt ein, zwei Abgänge gehabt, hat junge Spieler vor allem dazugeholt. Laurence Asignon hat jetzt nicht gespielt, weil er davor private Termine hatte und ein, zwei Tage nicht trainieren konnte. Der hätte vielleicht gespielt hinten rechts. Aber du hast jetzt noch nicht so dieses wirklich frische Blut, das aber einen gestandenen Profi bedeutet, das hast du eben noch nicht geholt und deshalb hat sich in der Startformation auch noch nicht so wirklich viel getan.
Schema ja eigentlich auch nur, weil Stiller noch aktuell ausfällt. Ja. Der macht es bisher gut, der gefällt mir, aber auch das spielt normalerweise ja ein Stiller und ich glaube, um Philipps junge Leute mitzunehmen, das kann ich weitertragen, die, auch wenn mittlerweile viele dieses Transfergebaren auch ein bisschen drüber ist, aber viele ja, hätten gern Gerüchte um Mio-Nachfolger. Da scheint es ja relativ ruhig zu sein aktuell.
Ja, aber das ist schon das Profil, das die Suche bestimmt. Also das können wir hier mit Fug und Recht so sagen. Das ist genau das, nach dem sie suchen. Ja, jemand, der zentral einsetzbar ist, aber auch mal auf den Flügeln eine Rolle spielen kann, der offensiv stark ist, der scoren kann, aber auch einen Zweikampf führen. Das war ja, muss man ja bei allem, was man bei Enzo immer gerne vergisst, finde ich, wenn man seine Spiele sich genau anguckt, wie oft der Zweikämpfe gewinnt, wie oft der Bälle saugt, wie oft gesaugt hat, also wie oft der auch einfach defensiv seine Aufgaben mehr als nur sehr solide erfüllt hat. Das vergisst man immer so leicht, wenn man bei solchen Spielern, die dann so mit 20 Scorerpunkten so eine Saison beenden, immer nur gerne da drauf guckt. Aber der war halt auch in diesem Segment des Spiels mehr als nur ordentlich. Und das ist natürlich, ich versuche jetzt die ganze Zeit schon um den Begriff eierlegende Wollmilchsau rumzukommen, aber das ist natürlich was die Suche erschwert. Denn meistens findest du das nicht kombiniert in einem Spieler. Es sind meistens dann zwei, drei, die sich so ein Profil teilen. Und das wird spannend, wenn sie da, ob sie jemand und wenn da, wenn sie, wen sie dann da noch aus dem Hut zaubern können. Die Herrschaften Gentner, Wohlgemuth, aber auch Thomas Hennings nehme ich da mit rein, der Chefscout, der natürlich da entsprechend Vorarbeit leistet, logischerweise.
Diese These stützt ja auch die Tatsache, dass nicht umsonst Enzo Mio oft erste Alternative war auf der 6, wenn Atta oder Ange Stiller ausgefallen sind. Ne? Also dann hat er oft den zurückgezogen, anstatt jetzt diese etatmäßigen Sechser, ausgebildeten Sechser da spielen zu lassen. Ne? Deshalb, da war er schon auch giftig und konnte da, wie du sagst, für Ballgewinne sorgen.
Ihr seht jedenfalls den aktuellen Kader, den vom VfL Stuttgart immer tagesaktuell bei uns in der Kaderübersicht. Die könnt ihr euch auf stuttgarternachrichten.de schön bookmarken, einfach draufklicken, dann seht ihr, wer ist denn da gerade im Kader, was passiert noch oder was ist passiert. Auch Abgänge würde ich mal nicht ausschließen, ja. Auch wenn wir zum Zeitpunkt der Aufnahme ausschließen können, dass das Gerücht Justin Diehl zum VfL Bochum nicht mehr ist als das, ein Gerücht, das wird nicht passieren, aber da kann gut und gerne auf den letzten Metern noch etwas geschehen. Es ist ja, wie gesagt, jetzt, wenn ihr die Aufnahme hört, das Fenster noch gut 2 Wochen offen, starke 2 Wochen offen, und wir wissen alle, was in diesen letzten 14 Tagen eines Transferfensters alles noch so passieren kann. Ich würde vorschlagen, wir machen mal kurz einen kleinen Werbebreak und dann kommen wir zurück mit dem Blick auf den Nachwuchs.
Game Day auf der Waldau. Die Stuttgart Search haben Heimspiel in der European League of Football. Du willst vor dem Kickoff alle wichtigen Infos, um auf der Tribüne im Gazi-Stadion mitreden zu können? Dann höre jetzt Search 10, den Podcast zur Stuttgart Search. Powered by STZN. Jede Woche samstags 10 Minuten Football auf die Ohren. Der perfekte Service, um up to date zu sein. Search 10 gibt es auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
News aus dem Nachwuchs, und wir starten heute mal andersrum. Meistens machen wir die Frauen hinten raus. Heute beginnen wir mit ihnen. Mir wurde zugetragen beim Pubquiz in Heubach im Ostalbkreis dieser Tage, dass Heiko Gerber auf der Bühne am Samstag gefragt wurde von Holger Lasser, dem Stadionsprecher, was denn die große Qualität seiner Mannschaft sei. Und er antwortete kurz und knackig: der Trainer. Was hast du dazu zu sagen, Dirk? Ha? Stimmt das?
Also, stimmungstechnisch auf jeden Fall.
Ja, Heiko immer großartig. Ja.
Nee, Heiko ist wirklich ein guter Typ und er hat sich da auch wirklich diese Aufgabe verschrieben. Er hat ja ist jetzt, glaube ich, das dritte Jahr bei den Frauen, und wo er da angefangen hat, hat man schon so ihn auch gefragt, ja, passt das jetzt für dich? Bist du dahin beordert worden oder machst du das jetzt aus voller Leidenschaft? Er hat immer keinen Hehl draus gemacht, dass er mit dem Fußball der Frauen noch nicht so extrem viel Berührungspunkte hatte bis dahin, und sich da reindenken muss, sich damit auch so Gegner, Spielermarkt, Spielerinnenmarkt, sich mit all dem erstmal auseinandersetzen muss. Aber er hat da, glaube ich, schon wirklich Gefallen an der Aufgabe gefunden, weil er natürlich auch, und das gehört auch zur Wahrheit, Saison für Saison eine Mannschaft mittlerweile hingestellt bekommt, die immer stärker wird, immer stärker wurde, immer professioneller auch wurde und jetzt nochmal geworden ist. Das ist ja Sascha Glass, der Head of Frauenfußball sozusagen beim VfB, Lisa Lang, die das ganze Thema angeschoben hat und immer noch dabei ist, die sind da schon sehr rührig und haben da alte Kontakte spielen lassen, immer wieder neue Kontakte geknüpft, und somit hat der VfB auch jetzt wieder als Aufsteiger in der zweiten Liga, glaube ich, keine Mannschaft, mit der man sich Sorgen machen muss, dass die unten in der Liga kicken, sondern eher auch wieder im oberen Bereich gleich anklopfen werden.
Ich finde es interessant tatsächlich, was da dann jetzt passiert. Ja, weil jetzt ist die Türe Richtung ganz oben, die ist einfach jetzt vor deiner Nase. Du musst jetzt nur noch durchgehen. 1-2 Jahre haben sie sich selbst gegeben für das Thema. Aber das sportliche Wachstum und der Erfolg, den du erreichen willst, ist das eine. Das andere ist halt alles andere drumherum. Und da finde ich, ist beim VfB Stuttgart noch nicht alles Gold, was glänzt, ehrlich gesagt. Ja, nicht nur, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen, Stichwort Stadion, einfach fehlen, aber halt auch das ganze Thema Verankerung Fußball der Frauen im Club selbst, da kann man, finde ich, noch hier und da eine Schippe drauflegen. Gerade wenn man bedenkt, wo man hin möchte, dann darf man da, finde ich, gern noch rühriger sein, ja, was die Außendarstellung angeht, was generell das Angebot einfach angeht, da mehr Leute hinziehen. Du weißt selbst, wir standen oft genug da sonntagmittags, wenn es der Spielplatz zugelassen hat, haben einen Doppler gemacht, erst die Frauen beim PSV, dann rüber ins Stadion. Da stehen halt 6, 8, 900 Leute. Das dürfen gern ein paar mehr werden. Ja, und dafür kann man auch, denke ich, noch ein bisschen mehr tun, als das, was der VfB Stuttgart da gerade tut.
Das ist schon richtig, aber ich habe jetzt ja auch da am Wochenende wieder mit ein, zwei Leuten aus dem Kader, auch mit Heiko dann gesprochen. Das bleibt eine Aufgabe, diesen Frauenfußball im Verein weiter zu verankern, und auch in der Außendarstellung natürlich. Aber für die Spielerinnen, für einen großen Teil der Spielerinnen, obwohl sie teilweise in der Bundesliga schon gespielt haben oder auch Nationalspielerinnen waren, ist es natürlich trotzdem auch was Besonderes. Die gehen da auf die Bühne bei so einem Opening, gucken da in zehntausende Gesichter. Das haben die noch nicht so oft gehabt. Ja. Klar, manche haben schon in Köln gespielt, in Hoffenheim gespielt. Das ist jetzt Fanbase-mäßig natürlich auch nicht größer einzuordnen, obwohl der Frauenfußball dort eine größere Zeit oder eine längere Zeit schon auf hohem Niveau praktiziert wird. Aber diese, wie es ja immer so schön heißt, diese Wucht des VfB kriegen die zumindest mal vorgeführt. Und ich finde es auch gut, dass die Teil dann dieses Openings sind mittlerweile, dass die Leute auch sehen, da gibt's diese Mannschaft. Ja, also bei dem Kick war es eine schöne Kulisse am Samstag gegen Hoffenheim. Natürlich sind es nicht 10.000. Da sind dann halt 2.000 im Schliens oder 1.5 oder so. Ja. Aber allein, dass diese Leute mal diesen Kontakt haben zu dieser Mannschaft, dass die mal sehen, und die spielen wirklich guten Fußball mittlerweile. Also das ist, da hat sich schon extrem was entwickelt. Das macht Spaß zuzuschauen, und das ist auch Profifußball mittlerweile. Und das, glaube ich, sind kleine Schritte, die werden nicht dafür sorgen, dass dann beim ersten Saisonspiel am Wochenende treten die ja an gegen den ersten FSV Mainz 05, Liga-Konkurrent im Pokal. Da werden jetzt natürlich nicht 2.500 Leute stehen, aber so steht der Tropfen, hüllt den Stein, ist da, glaube ich, das Motto. Du musst halt immer wieder nach außen tragen, du musst Werbung dafür machen, und da war das Saison-Opening sicherlich eine gute Gelegenheit. Auch wenn da die meisten natürlich danach in die MHP-Arena pilgern.
Ist übrigens noch eine richtige Rechnung offen. Auch das habe ich aus dem internen Kreis zugespielt bekommen, denn es war die einzige Niederlage letzte Saison, dieses Pokalspiel gegen Mainz, tatsächlich, das sie hatten. Ja, also in dem Pflichtspiel. Und da ist echt noch eine Rechnung offen für die Damen. Hier ist dann am kommenden Samstag, glaube ich, oder Freitagabend, weiß ich mehr, gibt's am 24. meine ich, ist der Auftakt in die Liga, dann die zweite Liga, mit einem Südgipfel-Light gegen den FC Bayern München 2. Geht's dann da erstmals für den VfB Stuttgart in seiner Geschichte für die Frauen in der zweiten Liga um Punkte. Um Punkte geht's bald auch wieder bei der U17. Die starten demnächst auch in ihrem Pflichtspielbetrieb, waren jetzt in Brasilien, ähnlich wie die U19, ein paar Wochen davor, sind zurück, sind auch mit vielen, vielen Eindrücken zurück. Wir gucken da demnächst auch nochmal ein bisschen genauer drauf, schaffen es vielleicht auch mal mit Daniel Jungwirth was zu machen, dem Coach. Wollen uns aber jetzt kurz erstmal an dieser Stelle weiter bewegen, auf die U19 blicken, und die haben ihren Saisonstart schon hinter uns. Und ich habe den Trainer Tobias Rathgeb gebeten, uns mal so eine kleine Einschätzung kurz zu geben zu den letzten beiden Spielen und zu denen, die jetzt anstehen.
Wir hatten eine sehr spannende Vorbereitung dieses Jahr, gespickt mit zwei Turnieren. Einmal am Tagesturnier in Ergensingen, das war so der Aufgalopp. Dann kam der Bundesliga-Cup, der so der erste Gradmesser in der Vorbereitung war. Und dann kam natürlich das absolute Highlight, die Reise nach Brasilien, die uns unfassbar gefallen hat. Deswegen würde ich insgesamt ganz klar von einer gelungenen Vorbereitung sprechen. Wobei wir alle wissen, die im Fußball schon lange unterwegs sind, dass das nicht gleich so heißt, dass man das in die Liga mit reinnimmt oder nicht immer mit reinnimmt. In dem Fall war es so, dass es uns auch in Regensburg gelungen ist, ein richtig gutes Spiel zu machen, trotz noch einem frühen Rückstand per direkten Freistoß, was natürlich nicht optimal ist, wenn man so in ein erstes Spiel startet, nach 4 Minuten einen direkten Freistoß zu kassieren. Und zwar aber eine weitere Probe für die Mannschaft, zurückzukommen in einem Punktspiel, in einem Pflichtspiel. Das haben wir geschafft, haben das Spiel dann relativ schnell gedreht, zwar mit Standardsaison, sprich Elfmeter, aber die haben uns hart erarbeitet durch gutes technisches Spiel, gutes Positionsspiel. Und das war doch das für mich auch das Entscheidende für das erste Spiel, dass wir da ruhig geblieben sind, trotz Rückstand es geschafft haben, das Spiel mit der Qualität zu drehen, die wir durchaus haben, und das Spiel völlig verdient und souverän dann auch gewonnen haben. Im zweiten Spiel war es dann jetzt so, beim Heimspiel natürlich immer was Besonderes, erstes Heimspiel, auch für die Jungs, eine gewisse Nervosität zu spüren war, und wir es aber echt stark gespielt haben. Wir hatten 2 Phasen drin, wo der Gegner auch seine Qualitäten gezeigt hat, was natürlich auch mit dazugehört in der U19, und aber auch das super war, dass wir es geschafft haben, immer wieder zurückzukommen, also nicht so, dass wir jetzt wirklich raus waren aus dem Spiel, aber wir konnten zulegen und haben dann das Spiel am Ende auch wieder souverän gewonnen und haben dann sogar 4 Tore gemacht. Das eine oder andere Torschuss natürlich auch zugelassen, das mir natürlich nicht gefallen hat. Das sind auch die Themen, die wir weiterhin haben werden, dass wir noch so sind, dass wir dem Gegner es zu leicht machen, an Torschüssen zu kommen, und das wird der Auftrag jetzt für die nächsten Wochen sein, da mit den Jungs an der Kompaktheit zu arbeiten, was ja aber ganz normal ist in der Phase jetzt der frühen Saison. Aber es ist schon mal ein super Zeichen, dass wir erstens torgefährlich sind, dass wir Torschüssen herausspielen, dass wir Tore machen können und dass wir einen gewissen Mix in der Mannschaft haben, der total spannend ist. Das sind so die ersten Dinge, die für uns wichtig sind. Ich glaube, die Kultur stimmt. Wir haben eine gute Kultur reingebracht, die uns wichtig ist, die wir beim VfB auch pflegen. Und von dem her geht es jetzt erstmal darum, da weiter aufzubauen. Und jetzt in den folgenden Spielen, wie jetzt am Wochenende und im Pokal, im DFB-Pokal, der ja für uns aus der Geschichte heraus ein sehr, sehr wichtiger Wettbewerb ist. Da freue ich mich auch, dass den jüngeren Spielern, die jetzt dazu gekommen sind, nochmal deutlich zu machen. Da freue ich mich jetzt schon die nächsten Tage als Trainer, das klar zu machen, wie wichtig das uns ist als VfB, weil das einfach ein besonderer Pokal ist, das auch richtig Spaß macht und viel Emotionen bringt. Ja, und zusätzlich dann eben danach eine englische Woche folgt mit einem Spiel, Heimspiel gegen Ingolstadt, das sehr hart wird und sehr, sehr, sehr wichtig sein wird, da wieder unser Spiel auf den Platz zu bekommen, und dann noch vor der Länderspielpause eben dann noch das Auswärtsspiel in Nürnberg. Also man sieht, wir haben viel vor uns und wir freuen uns total auf die nächsten 2-3 Wochen, aber dann wird ein leichter Break drin sein. Von dem her freuen wir uns auf das und bauen drauf auf, was wir jetzt aufgebaut haben. Das ist absolut top für den Zeitpunkt der Saison.
Der U19-Trainer, der jetzt Pokal spielt mit seiner Mannschaft am Wochenende am Bornheimer Hang. Felix, fehlt dir das Stadion noch? Erste Frage. Bornheimer Hang, FSV Frankfurt.
Ja.
Ja.
Durchaus. Da mir kein Bundesliga- oder Zweitligateam hat sich da noch nicht hingeschickt.
Mir tatsächlich auch. Das ist so ein kleiner, ärgerlicher, dunkler Fleck auf meiner Liste, weil ich dieses Stadion irgendwie seit Jahren besuchen möchte und es noch nicht geschafft habe. Und das ist echt ärgerlich. Aber ich werde es auch am Wochenende nicht schaffen, wenn die, ich glaube, am Samstag 14 Uhr ist das Spiel. Erste Pokalrunde. Und der Tobi hat es ja, glaube ich, schon anklingen lassen, gerade in dem Einspieler. Pokal, VfB-Jugend, gerade U19, das ist so ein bisschen besonders. Der will es natürlich seinem Vorgänger Nico Willig gleich machen und möglichst weit kommen in diesem Wettbewerb. So.
Ich war übrigens schon mal am Stadion.
Und wer hat dann da drin gespielt? War niemand? Oder
niemand. Weil es war unter der Woche, Donnerstag morgens. Ich habe ein paar 100 Meter weiter ein bis dahin geleastes Auto abgeben müssen. Und
okay.
Bin dann zur Stadtbahn gelaufen und habe einmal einen Blick erhaschen können. Zählt natürlich nicht in die
Wertung. Nein, nein, da kommt die Groundhopper-Polizei. Das habe ich auch schon öfter mal erfahren müssen. Das geht nicht gut, wenn man sowas macht. Ja. Last but not least, U21 mit einem Saisonstart, den ihr, glaube ich, nicht allzu viele zugetraut hätten. Zumindest nicht nach dieser Vorbereitung. Ja. Felix, was hast denn du gedacht, als du gesehen hast jetzt, hoppla, die sind gegen Duisburg dominant, holen dann aber leider nichts, weil es wohl richtig was drin gewesen wäre, und jetzt packen die einfach mal kurz die Schanzer und dazu jede Menge neue plus eine Vertragsverlängerung von Mo Sanko. Also ich hätte mir vor 3 Wochen nicht ausgemalt, dass die jetzt so dastehen. Was sagst denn du?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt tiefer U21 drin wäre, aber das Gefühl, dass er selbst, Nico Willig selbst geäußert hat, war schon so ein bisschen, ich versuche gerade mal ein bisschen die Vorbereitung schön zu reden, aber ich weiß schon, dass es nicht so optimal war. Jetzt sind noch Jungs bei der ersten Mannschaft unterwegs. Das hat man ja in der Voice Note gehört, die ich mir irgendwo auf der Straße angehört habe in eurer Podcast-Folge aus dem Trainingslager.
Ja. Ja.
Mein erster Blick ging natürlich erstmal auf die Startelf. Freue mich über zwei Einsätze, auch längere Einsätze von Lührs, vom Nachbar.
Vom Nachbar?
Das hat mich erstmal gefreut, aber ja, klar, bisschen die Highlights geschaut, Ticker gelesen. In Duisburg muss er eh an sich schon mal eine geniale Nummer sein. Da haben wir, glaube ich, letztes Jahr schon drüber gefreut, wo die VfB U21 eben diese jungen Kicker, die Talente überall rumspielen dürfen. 1860 München, Aachen, Hansa Rostock, das sind wirklich Riesenschale dabei, auch Duisburg. Und jetzt der Sieg gegen Ingolstadt auch sehr wichtig. Und was mich dann mit am meisten gefreut hat, und das kam auch so ein bisschen überraschend, auch vor allem über den, in Anführungszeichen, richtigen VfB-Account ja auch veröffentlicht, über den Profi-Account mit Gentner drauf, ist diese Mosanko-Verletzung, Verlängerung, ich guck, da merkst du schon, wo mein Gehirn hinschaltet bei Mosanko leider. Ich glaube, dem wird man es extrem, extrem gönnen, wenn dann noch wirklich ein bisschen mehr geht. Ob es dann irgendwann beim Profis ist, weiß ich nicht, auch dass er bleibt und eben nicht den Weg wegsucht, sich offensichtlich da eingefunden hat, der U21 nochmal verlängert hat, vorzeitig verlängert hat, freut mich schon sehr.
Ja, also natürlich hat er sich das verdient. Also ich meine, wir haben alle die Rückrunde gesehen, als der von Cosenza, glaube ich, ich kann es einfach nicht mehr eigentlich, meine Cosenza Calcio im Winter zurückkam, dann gleich zu einer Stütze wurde für Markus Fiedler, 17 Spiele gemacht, auch wenn er dann nur, glaube ich, 3 Tore, 2 Vorlagen, also 5 Scorer, 6 Scorer gemacht hat in den 17. Aber dennoch halt durch seinen Beitrag, den er da geleistet hat, ganz klar als einer der Stützen für diesen Klassenerhalt gelten darf. Und jetzt ist er reingestartet mit einer richtig guten Leistung in Duisburg, dann jetzt gegen Ingolstadt, Torvorlage. Und man muss natürlich wissen, der hätte nächstes Jahr im Juni ohne Vertrag dagestanden. Ja, der VfB hätte ihn ablösefrei ziehen lassen müssen. Das hat man jetzt verhindert. Soweit ich das weiß, hat man ihm bis 27 gegeben, ja, so dass man nächsten Sommer möglicherweise dann schon einen Transfer vielleicht machen kann, ja, der dann auch für Mo super ist und passt, aber dann halt noch die Option in der Hand hält als VfB Stuttgart jetzt, ja, und ihn einfach nicht ohne Ablöse ziehen lassen muss. Das ist grundsätzlich natürlich aus Vereinssicht super und für den Spieler. Ich meine, ich weiß nicht, Dirk, warst du damals im Stadion? Ich habe das Spiel gesehen, dieses 5-1 gegen Fürth. Ich war nicht gearbeitet, aber ich war im Stadion. Diese Szene, die, als er da mit Sascha Burchert kollidiert und sein Knie einfach einmal sich in eine Milchstraße verwandelt quasi, ja, das kann dich killen, sowas. Und zwar für immer. Ja. Und das ist nicht passiert bei ihm, auch wenn es jetzt lange gedauert hat. Aber er hat sich von nichts unterkriegen lassen. Das ist erstmal, da ziehe ich alle Hüte, die ich nicht auf habe, ehrlich gesagt.
Das war so ein Moment, ich glaube, den jeder erinnert sich, der im Stadion war. Erst ging so ein Fußballmoment, in dem innerhalb von quasi 2 Sekunden du von ganz oben nach ganz unten emotional kommst. Erst ging so ein Raunen durchs Publikum, weil er direkt nach seiner Einwechslung zum Sprint ansetzt. Jeder sieht, wie schnell er ist, wie athletisch er ist schon in seinen jungen Jahren. Und dann kommt er irgendwie an den Ball, der Torwart aber auch, und sie knallen da zusammen. Und Wahnsinn. Und dann bist du... Denkst du gerade noch, hey, da haben wir einen verpflichtet oder hat der VfB einen verpflichtet, ein Top-Talent, da könnte was gehen, und dann weißt du, okay, der ist jetzt mal, den siehst du ein Jahr lang nimmer, mindestens ein Jahr lang nimmer, wenn überhaupt du ihn nochmal siehst. War schon ein prägender Moment dann für immer für seine Karriere. Jetzt müssen wir mal schauen, ne? Er hat sich zurückgekämpft auf dieses Level, war schwer genug mit diesen ganzen Ausleihen, und jetzt bin ich gespannt, ob ja, da noch mehr geht und er doch wieder so in Richtung gehobenen Profifußball denken kann, dann nochmal.
Das war direkt vor der Kurve, das war wirklich ein ekliger Moment. Davor im Pokal getroffen, hat nochmal nachgeschaut beim BFC Dynamo. Du bist gegen Fürth in diesem Spiel mit Al-Ghadoui gestartet. Ist auch nichts gegen Al-Ghadoui, hat seine Tore gemacht und in der Bundesliga getroffen. Aber da war halt schon die Hoffnung auch da vielleicht, dass ich echt so ein bisschen bei den Profis in Anführungszeichen etablieren kann, weil er immer noch jung ist, mittlerweile seit 5 Jahren da oder an den Verein gebunden seit 5 Jahren. Und das war natürlich ein ordentlicher Strich durch die Rechnung. Rennt er eigentlich auf 6:1 zu oder 6:0, weiß gar nicht, ob das vor oder nach dem 4. Tor war von Leveling damals, dem Ehrentreffer, aber das war eine, ja, so eine richtig schöne, schönes falsche Wort, aber so eine What-If-Geschichte, wie man sie öfter mal hat.
Kann ich noch eine andere erzählen? Wenige Wochen vor dieser Szene hat Mo Sanko in der Regionalliga Heimspiel für den VfB 2 gegen Schott Mainz oder Fulda Lehnertz oder irgendwie sowas auf dem Einser, glaube ich, 4 oder 5 Hüten gemacht. Und die komplette Gegnermannschaft hat sich danach geprügelt, wirklich. Quasi gab es eine Rangelei, wer das Trikot von Mo Sanko bekommt nach dem Spiel, ja, weil der so stark war. Und du gesehen hast, der darf jetzt hier eigentlich keine Minute mehr in dieser Regionalliga verbringen, weil es einfach überhaupt keinen Sinn macht. Und dann hat er diese Vorbereitung, hat sich den Platz erspielt, kriegt diese Chance und dann diese Szene. Das ist für mich ein Gesamtpaket. Ja, und das war, boah. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt wieder auf einem sehr, sehr guten Weg ist. So. Überleitungsgame, guter Weg. Schwierig, Dirk. Ich glaube, ich kann nicht nachlegen nach der Nummer ganz zu Anfang der Sendung.
Was klar aber ist, der Weg, den der VfB vor sich hat am kommenden Samstagabend, wird kein leichtes sein. So, aber sie werden ihn gehen zum Anpfiff, zum Mittelkreis, zum Anspiel gegen den FC Bayern. Supercup, es geht wieder los. War das okay?
Das ist super. Der Weg ist das Ziel, habe ich jetzt noch vermisst. Aber ansonsten war es okay. Wir hören jetzt mal kurz einen, der vielleicht nicht bei allen auf dem Schirm ist, aber da lege ich mich fest und lehne mich aus dem Fenster, am Samstagabend eine Startaufstellung stehen wird. Bitteschön.
Das nächste Highlight kommt schon wieder. Deswegen haben wir uns jetzt in dieser Vorbereitung gut vorbereitet, hart trainiert, uns, ja, wie gesagt, bestens auf die Saison vorbereitet und auch natürlich auf das folgende Spiel jetzt am Wochenende. Und ja, wir sind, die Vorfreude ist auf jeden Fall da, so wie bei der Mannschaft, so wie auch bei mir. Und ja, wir sind auf jeden Fall bereit.
Das war Luca Jaques, den hat man hier noch nie gehört bei uns. Der hat generell, glaube ich, noch nicht wirklich viel gesprochen. Das war seine Premiere, ein VfB-TV-Auszug. Und dieser junge Mann, der ist ja eigentlich kein Neuzugang mehr, weil er schon im Winter kam mit Finn Jelsch zusammen und dann hat der Finn Jelsch gleich gespielt und Jaques eigentlich eher weniger. Mittlerweile hat sich die Situation gedreht. Und wenn ich mir jetzt die Spiele zuletzt anschaue und das immer San Hoeneß, dann bin ich wirklich zu 100% sicher, der spielt am Samstag gegen Bayern neben Jeff Chabot. Das ist die neue Innenverteidigung des VfL Stuttgart, zumindest bis auf Weiteres. Meinungen dazu, die Herren?
Ich finde es schon spannend manchmal, wie so manche Spieler einfach so unterm Radar durchhuschen. Der hat auch Startelf im Pokalfinale gespielt, aber ich glaube, wenn du mir das die Aufgabe gibst, diese Startelf zu nennen, würde er wahrscheinlich anstelle 10 oder 11 kommen, wahrscheinlich so aus den Gedanken raus. Einfach andere Spieler ein bisschen weiter vorne hängen, natürlich auch von den Schlagzeilen her ein bisschen weiter vorne hängen, aber ob Jaques, ob Jelch, du hast da zwei top-junge Verteidiger, auch ein Jelch wird seine Einsatzzeiten bekommen, der ist zu gut dafür, ob seine Rotation stattfindet, ob dann vielleicht mal wirklich beide zusammenspielen, Chabot mal rausrückt, mal gucken. Aber ich möchte damit nur sagen, egal ob Jelch oder Jaques, ich wäre mit beiden sehr sicher, vom Gefühl her sehr sicher, egal wer da in der Startelf steht.
Ich finde es generell eine spannende Konstellation. Neben Jeff Chabot, nachdem jetzt dann Axel Zagadou ja auch wieder nicht voll durchziehen konnte, ist er im Prinzip kein Kandidat im Moment. Dann hast du eigentlich lauter Junge, ja, du hast den Amin Aldakil ja noch, der in ein, zwei Auftritten, fand ich, auch wirklich Eindruck hinterlassen hat. Einmal negativen, aber auch dann irgendwann positiven in der letzten Saison. War dann ja oft krank, verletzt und so weiter, gesperrt. Du hast Finn Jelch und du hast den angesprochenen Kollegen aus der Schweiz. Schon ein interessantes Rennen von den drei Youngstern und du kannst als VfB-Fan dich eigentlich freuen, dass alle drei schon, der eine mehr, der andere weniger, nachgewiesen haben, dass sie da auf Bundesliga-Level mithalten können. Und ich freue mich da auf einen spannenden Dreikampf um diese Position neben Jeff Chabot. Du hast ja dann noch Hendricks, der ist auch noch nicht besonders alt, ist glaube ich 24, der auch noch Innenverteidiger spielen kann. Also das ist schon eine Hintermannschaft mit Zukunft.
Ja, und da ist auch relativ wenig bis nichts zu erwarten. Wenn man auf die Startelf blickt, dann ist Asignon, du hast ihn vorher selbst schon angesprochen, Dirk, zwar Neuzugang, aber auch da hat zuletzt Richard Wagnermann eher davon profitiert, dass da jemand gekommen ist, als dass man ihn jetzt endgültig in die Versenkung hat verschwinden lassen sehen. Oder ja, also das ist nicht passiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine weitere Überraschung ist am Samstag, nämlich dass Richard Wagnermann startet da hinten rechts. Ich möchte eine andere Frage stellen. Ist dieses Spiel ein Aufeinandertreffen, ein erstes in dieser Saison von zweier Mannschaften, die man nachher als absolute Top-Mannschaften der Saison 25-26 notieren darf. Ist es das? Ist der VfB soweit? Die Bayern, müssen wir nicht drum rumreden, die werden es qua ihres Selbstverständnisses und auch ihrer grundsätzlichen Qualität sowieso sein. Aber ist der VfB soweit, wirklich eine Top-Mannschaft zu sein in dieser Liga mit den entsprechenden Ansprüchen, die die Spieler, ihr habt es eingangs ja mal erwähnt, ja schon regelmäßig jetzt anmelden? Fragezeichen.
Also ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass es so kommt. Jetzt nicht, dass die sich mit dem FC Bayern irgendwie bis zum letzten Spieltag um den Titel battlen würden. Aber ich habe das Gefühl, dass hinter den Bayern vielleicht dann noch Dortmund, wenn die stabil in die Saison starten, dass da dahinter sich aber ein relativ freies Feld auftut. Die Frankfurter haben wieder abgeben müssen, Qualität. Leipzig befindet sich im Umbruch, hat jetzt Šeško verkauft für viel Geld. Muss man abwarten, was da noch passiert. Leverkusen, Trainer weg, gestandene Spieler weg, natürlich mit Wirtz, denn der Topstar weg. Die müssen sich auch neu sortieren. Und wenn du da gut in die Saison startest, und das traue ich dem VfB auch aufgrund der Tatsache zu, weil sie eben auf im Moment eine eingespielte Mannschaft setzen können, die mir heißer und fitter vorkommt als im Jahr davor, wo dann auch viele diese vier, fünf Nationalspieler der EM in den Knochen, lange Saison, dieses ganze unerwartete, erfolgreiche erstmal verarbeiten mussten. Da kommt mir das Ganze jetzt irgendwie frischer vor und VfB hat eine gute Möglichkeit, gut in die Saison zu starten, und wenn das gelingt, dann traue ich dem ganzen Unternehmen zu, sich da oben festzusetzen.
So ein ähnliches Ding, wie sie es in der Vizemeistersaison hatten. Also ich glaube auch nicht, dass es eine Vizemeistersaison wird. Aber auch da gab es ja diesen berühmten Nur-Siege-September. Kommt drauf an, wo man halt in der Bundesliga anfängt zu sagen, es ist nicht mehr Top-Mannschaft. Ob man dann auch irgendwie einen 7., 6. Platz Conference League reinzählt. Aber ob ich VfB aktuell, ich habe noch keine Gedanken über Saisonprognose gemacht, aber ich sehe da auch nicht so viel, geht da bei Dirk mit. Ob sie Champions League Reife haben oder die Qualität haben, das über 34 Spieltage auf Champions League wieder rauszuspielen, weiß ich nicht, aber halt schon so ein Europa League, Conference League, Top 6 Finish würde ich der Mannschaftsstand jetzt schon zutrauen, aber sowas ist halt immer schwierig. Transferfenster noch offen, brauchst nur ein, zwei doofe Verletzungen, aber so vom Gefühl her, auch die Vorbereitung ist eine andere, habt ihr auch schon angesprochen. Kein Japan und sowas, auch nicht sowas wie die Bayern, was wir ja nachher auch ansprechen werden, nicht noch so ein Club-WM mittendrin. Also bin ich schon absolut guter Dinge für die Saison. Wo es dann rausläuft, weiß ich nicht, aber ohne das als Anspruch hinzustellen, ist es schon machbar, sich wieder europäisch zu qualifizieren. Ich will es mal so formulieren.
Also ich weiß, dass viele von euch so Predictions gerne haben, einfach auch nur deswegen, weil man es uns nachher natürlich schön aufs Brot schmieren kann irgendwann, aber ich kann euch jetzt schon versprechen, wir werden nächste Woche so ein was in die Richtung machen, so ein bisschen video-thematisch. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ich tue mir noch schwer, ehrlich gesagt. Ich finde, die Eindrücke, die Dirk beschrieben hat, die decken sich ganz in weiten Teilen mit meinen. Aber ich würde tatsächlich gern dieses Spiel abwarten wollen am Samstagabend, weil das siehst du jetzt wirklich mal zum ersten Mal unter Realbedingungen, realen Wettkampfbedingungen, was wirklich geboten ist. Die Club-WM, die machen wir jetzt gleich zum Thema, Felix, denn die spielt natürlich da eine Rolle. Ich habe ja letztes Jahr den viel diskutierten Take rausgehauen, wenn du Real Madrid schlagen kannst, dann musst du ganz am Anfang bekommen. Kam dann so, wir haben es zwar nicht geschlagen, aber bei Bayern gilt dasselbe. Wenn du eine Mannschaft, die zu den Top 8 Europas gehört, die dann so eine Club-WM-Zirkusveranstaltung da kicken muss, die kriegst du jetzt in einem Zustand, der ist nicht so, wie der Zustand des VfB aktuell ist. Ja, weil die eben weniger Zeit hatten, weil die eben viel mehr Spiele in den Knochen haben, quasi gar keine Pause. Das sind schon Voraussetzungen, die eher zum Vorteil für den VfB gereichen als andersrum. Das finde ich, kann man schon klar so sagen.
Also erstmal muss man ja anmerken, dass du uns zu einer Prognose nötigst vor diesem Supercup,
um dann keine abzugeben,
zu sagen, also ich warte jetzt lieber mal das Spiel ab. Ja, das ist natürlich ganz großer Sport.
Das ist, danke, dass es dir aufgefallen ist.
Ja. Das war letztes Jahr ja auch ein bisschen gefährlich, weil nach dem Supercup Leverkusen war ja schon so das Level ziemlich hoch. Also da hat der VfB eine Top-Leistung gebracht. Da dachten alle, jawohl, das ist wieder ein Platz 3-Finish. Dann kam dieser in Anführungszeichen erste Ausrutscher in Freiburg. Ein bisschen holpriger Start in der Liga, dann ist der wichtige Sieg in Gladbach, Madrid, wir hatten das alles, aber auch wenn jetzt am Samstag im Supercup eine super Leistung abreißen, kann das bei Union dann wieder ein ganz anderes Spiel werden.
Wir werden sehen. Also ich fand letztes Jahr grundsätzlich die Runde bis zum PSG-Spiel eigentlich in Ordnung. Damit konnte ich komplett umgehen. Ja, ich fand, die haben an dem Level irgendwo gespielt, dass sie zu leisten imstande waren. Klar gab es mal Ausschläge ein bisschen nach unten, das ist normal, ja. Aber dann haben wir alle drüber diskutiert. Jetzt müsste eigentlich was passieren, und zwar im positiven Sinne. Jetzt ist diese Dreifachbelastung weg. Jetzt kannst du schon mal richtig Gas geben. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ja, dieses Spiel hat den kompletten den Zahn gezogen. Und du gehst als Bundesliga-Vierter aus dem Januar raus. Und wirst am Ende nur aufgrund eines ordentlichen Schlussspurts, kann man es ja nicht mal nennen, aber eine Leistungssteigerung hinten raus, noch Neunter. Und da kann ja schon rein an den Ergebnissen abzulesen und an der Platzierung, da ist ja nicht so viel Positives passiert. Ja? Und also ich glaube, man kann sich Hoffnung machen, Dirk hat es sehr gut ausgedrückt, dass es dieses Jahr vielleicht anders kommt, nämlich dass dieser Abriss nicht da ist. Ja, aber wie gesagt, ich würde das eine Spiel gerne noch mitnehmen, um dann final eine Einschätzung zu treffen.
Und zum Thema Club-WM muss man natürlich auch vorsichtig sein, ne, wenn man jetzt den Leistungsstand der Bayern bewerten möchte, weil du hast gesagt, die haben keine Pause gehabt, das kann man so sehen, haben sie zwei Pausen gehabt, ne, weil die Spieler dann zwischen Nations League und Club-WM ein bisschen Urlaub machen konnten. Dann haben sie die Club-WM gespielt, dann hatten sie nochmal Urlaub und kamen dann, ich glaube, an dem Tag, an dem der VfB ins Trainingslager gefahren ist, kamen die dann auch zum Trainingsauftakt wieder zusammen, haben dann jetzt auch schon wieder zwei Wochen trainiert, haben kürzlich Tottenham mal mit 4-0 wieder nach Hause geschickt. Also so schlecht stehen die scheinbar auch nicht da.
Nee, definitiv nicht. Also ich denke schon, es ist einfach ein guter Gradmesser, den wir da haben am Samstagabend. Danach wird sich auch zeigen, was mit Stuttgarts neuem Selbstverständnis los ist. Ja, von wegen hier, wir sind ambitioniert, wir geben diesen Titel klar als Ziel aus. Dann musst du jetzt natürlich auch gucken, dass du da ablieferst in diesen 90 plus x Minuten vom Samstagabend. Plus x ist ein schönes Stichwort. Jetzt aber Überleitung des Grauens. XG-Werte sind Werte, die Felix normalerweise immer dabei hat. Wir gucken mal, was er dieses Mal an Daten für uns dabei hat.
Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
XG-Werte diesmal nicht. Da müsst ihr noch auf Union und weiter warten, bis ich die schönen, auch da wieder Word-Datei, die schönen Tabellen füllen kann. Mit Top-Wert und niedrigster Wert. Das wird ja immer ganz gut voll mit 34 Spieltagen plus andere Wettbewerbe. Haben wir so ein bisschen auf den Supercup geschaut. Auch die Bundesliga selbst hat so fünf Gründe für VfB, fünf Gründe für den FC Bayern genannt. Einer ist beim VfB diese Sommerpause, die wir gerade angesprochen haben. 42 Tage waren es Pause seit diesem letzten offiziellen Pflichtspiel von der Club-WM bei den Bayern, beim VfB eben 84 Tage seit dem Pokalfinale. Aber da glaube ich, der Supercup ja für viele auch so ein bisschen, glaube auch ihr habt es angesprochen, ein bisschen Kirmes-Cup ist. Beispielsweise die Ultras bleiben ja dem auch zumindest organisiert fern. Fand ich es auch trotzdem interessant, mal ein bisschen drauf zu gucken, wie oft wurde da teilgenommen, ist da Historie hinter, weil da ist Historie hinter, der besteht mit Unterbrechungen seit 40 Jahren. 87 bis 96 hieß das Ding noch DFB Supercup, das war auch der einzige Sieg vom VfB, auch den habt ihr ja im Papkantschak angesprochen, 1992, als es noch Panasonic Supercup hieß, 3-1 gegen Hannover, VfB einmal gespielt, aber gewonnen. Die Bayern in dieser Zeit viermal gespielt und zweimal gewonnen. Dann gab es den Ligapokal, wo ich auch sogar noch irgendein Ticket von habe, glaube von 2007 oder so. Da gab es auch sogar Zwischenrunde und Halbfinals. Da dann irgendwie die Top 4 der Bundesliga und noch ein Pokalsieger und so. Also ein ganz wirres Turnier, auch geschwind nach der Saison. So Juli, August, in dem Bereich gab es das. Diese 10 Jahre lang war VfB dreimal im Finale, dreimal verloren. Und eben, um es auf Bayern zu beziehen, auch zweimal gegen die Bayern, 97 und 98, einmal gegen Schalke. Die Bayern waren siebenmal im Finale in dieser Zeit und haben das Ding sechsmal gewonnen, also weiter auch da Titel, Rekordmeister oder Rekordtitelhalter, was aber, glaube ich, wenigstens überraschen dürfte. Ein Spiel habe ich noch rausgepickt aus dieser Ligapokalzeit, weil es ja auch mal ein Spiel in Stuttgart war. Das war das Ligapokal-Halbfinale 2007, ein 0-2 gegen die Bayern, vor dann auch mal über 45.000 Zuschauern. Sonst hat dieser Ligapokal auch immer so ein bisschen UI-Cup-Vibes. Da hast du dann in irgendwelchen kleineren Stadien gespielt vor 5.000, 10.000 Zuschauern. Da waren es wirklich einige. Und ich meine, es war auch das Spiel, wo ich im Stadion war, aber ich kann mich auch täuschen. Damalige Torschützen Frank Ribéry und Sandro Wagner, ein sehr junger Sandro Wagner noch. Und eben seit 2010 gibt es jetzt den DFL Supercup. Die Bayern haben das Ding 13 Mal gespielt und 8 Mal gewonnen. VfB zum ersten Mal letztes Jahr dabei gewesen und eben knapp im Elfmeterschießen verloren gegen Leverkusen. Und seit diesem Jahr eben der Franz Beckenbauer Supercup, weswegen sich auch manche beschwert hatten aus der Bayern-Ecke, warum wird der erste mit diesem Namen nicht in München gespielt. Aber ich glaube, da können sie sich entspannen und einfach aufs nächste Jahr warten. Guckt man nur auf die Bayern, VfB gegen Bayern, es gibt 160 Duelle insgesamt, eines der prestigeträchtigsten Duelle im deutschen Fußball, 37 Siege von VfB, 29 Unentschieden und eben halt 94 Pleiten gegen die Bayern. Heimspiele gibt es 78, das VfB gegen die Bayern, 26 Siege, 11 Unentschieden, 41 Niederlagen. Und um das so ein bisschen Pokalfeeling mit reinzunehmen, es gab bisher zwei DFB-Pokalfinals zwischen den beiden Mannschaften, beide Male das Ding auch verloren, zum Beispiel 2013. DFB-Pokal in anderen Runden, auch das sieht nicht gut aus. 8 Spiele gab's in Halbfinals, Viertelfinals und so weiter und so fort. Einmal haben sie es gewonnen, 1989, ist auch schon eine Weile her, sonst gab's 7 Pleiten. Auch diese schönen 3-5 Spiele, 1-5 in diesen 2010er, 2009er Jahren, 2012, da hat man es relativ häufig in irgendwelchen Achtelfinals schon. Vorbereitung gab angesprochen, auch die mal geschwind verglichen, der VfB hatte 6 Testspiele. Ich habe das 0-3 gegen Bologna mal rausgenommen, 6 halt so richtige Testspiele, wobei ich fairerweise Straßburg mit reingenommen habe, auch wenn das auch ohne Zuschauer war. 4 Siege, ein Remis, eine Niederlage. Die Bayern hatten 5 Spiele in der Club-WM, 3-mal gewonnen, 2-mal verloren und eben danach in Anführungszeichen nur 3 Spiele, alle 3 gewonnen. Lyon, Tottenham ist eben auch noch vor kurzem Grasshopper Zürich geschlagen. Und ganz generell ist ja klar, dass die Bayern in den Rekorden immer vom VfB stehen in solchen Geschichten, in direkten Duellen. In den letzten 29 Pflichtspielen gab es nur 2 Niederlagen der Bayern gegen den VfB, beides sehr spät. Es war das 3-1 in dieser Vizemeistersaison und eben dieses 4-1 in München, letzter Spieltag 17-18 in dieser Korkut-Rückrunde. Und ja, sonst eben 25 Siege und lediglich 2-mal Unentschieden in dieser Zeit.
Das war eine Frage beim Pubquiz am Montag. Nee, am Dienstagabend in Heubach bei Schwäbisch Gmünd. Die Torschützenreihenfolge von diesem Spiel, das unter Teil von Korkut 4-1 gewonnen wurde in München. Wer mag?
Donis 1-0.
Ich wäre auch bei Donis 2-0. Kam dann das 2-1? Ich glaube schon.
Nee, mehr nur die VfB-Torschützen.
Also, das müsste
Donis, Akolo, Ginczek waren auf jeden Fall die Torschützen. Ja.
Donis doppelt und ich glaube, Akolo Ginczek ist die richtige Reihenfolge. Also 3 Akolo, 4 Ginczek.
Ginczek, Donis, Akolo, Ginczek. Sagt die offizielle Bundesliga-Datenbank.
Uns Donis Honig ums Maul geschmiert.
Ich glaube, das war dieses Tor, das man nachher schon bei ihm vor. Also das war quasi drin und der Kini hat noch den Fuß reingehalten. Irgendwie so, glaube ich, war's.
Ja, das war dieses Solo ab Mittelkreis. Einmal an einem vorbei mit dann, Bauerntrick vorbeilegen. Ja.
Deswegen zählt es offiziell als Ginczek-Tor, weil das eigentlich die große Anastasios Donis-Show war. Ja, das zweite, dass er dann so an Neuer vorbei spielt und dann Akolo mit dem Flugkopfball aufsetzt. Also sowas habe ich auch, glaube ich, selten gesehen.
Das war brutal.
Also als dieses Tor reinging, wusste ich, heute geht alles. Am besten nachher sofort noch Lotto spielen, weil das an so einem Tag, da kann nicht viel schief gehen. Ja.
Auch ein Spiel mit vielen Toren. Das hat man auch bei den letzten Bayern-Spielen gegen VfB. Letzte 15 Pflichtspiele mindestens ein Tor. Das gehört auch mit dazu. Sie haben 42 Treffer, mehr als 3 pro Spiel, also da kann man schon drauf hoffen. Hoeneß hat einen guten Rekord gegen die Bayern, was Heimspiele angeht. 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Pleite. Ist schon ein guter Rekord gegen die Bayern. Also gut, dass es nicht in München stattfindet, sondern in Stuttgart. Und auch da, ich glaube, da wird auch noch ein bisschen drauf geguckt werden, natürlich, was eine große Zahl ist. Pflichtspiel Nummer 100 wird es von Hoeneß werden. Noch damals so leicht vorausgeblickt, wenn nichts Übernatürliches passiert, bis Union mal so genannt, dann überholte Matarazzo mit 101 Spielen. Matarazzo hatte 100 Spiele und wäre damit schon auf Platz 11 der VfB-Trainer nach Amtszeit, was ja auch, sagt, den den gestraften VfB von den letzten 10, 15 Jahre, ja, kannst du fast nicht dran glauben, dass das schon so eine lange Zeit ist.
Sehr schön. Vielen Dank. Und wir haben seit Wochen mal wieder unsere Player-to-Watch-Kategorie abzufahren. Ja, wir haben schon lange nicht mehr auf die Spieler geblickt, auf die es ein Augenmerk zu richten gilt. Ich würde dem Dirk den Vortritt lassen.
Ja, ich habe mich entschieden für Jonathan Tah, weil ich gespannt bin, wie sich die Abwehr des FC Bayern in dieser Saison präsentiert. Sie haben da Hochkaräter ja mit Kim, mit Upamecano und so weiter, aber irgendwie hat die ja doch nie so einen Eindruck gemacht, dass man als Sympathisant des FC Bayern, falls es sowas gibt, da ein gutes Gefühl gehabt hätte. Jetzt bin ich gespannt, ob Jonathan Tah da Abhilfe schaffen kann.
Felix, feuerfrei.
War halt noch kurz am Googlen, wie man diesen Namen ausspricht. Olise ist schon richtig, ne? Das war nicht Olise, das war Olise.
Also ich meine mal gehört zu haben, er hat auch zu einem gewissen Grad französische Vorfahren. Insofern ist, glaube ich, alles erlaubt. Aber du, also ich würde auch Olise sagen, ja. Michael Olise. Aber
ja, also ich habe mich für einen relativen, ja, einfachen Move mit ihm ausgewählt. War einer der Spieler der letzten Saison. Wahrscheinlich einer, den jetzt die Bayern sich auch gerne nochmal rausziehen, wenn wir jetzt beim Thema Transfers sind. Wen kriegen sie nicht? Wie gut ist man gerade bei Transfers, den von Crystal Palace zu holen? Dass da so ein Spieler draus wird, ist schon eine große Nummer. Platz 10 der Torschützen gewesen, letzte Saison 12 Tore, selber Wert wie bei Nick Woltemade, um den wieder mit reinzunehmen. Platz 4 der Torschüsse, trotz dessen, dass er eben kein richtiger Stürmer ist. Top-Vorlagengeber, 15 Vorlagen in der letzten Bundesliga-Saison, also da muss man schon drauf achten, auf eine Vorbereitung, glaube ich, auch ein, zwei Mal getroffen, ist gerade nicht irgendwie verletzungsbedingt, wie zum Beispiel in Musiala irgendwie mit Problematiken unterwegs, sondern ganz, ganz frisch. Dadurch eben auch, dass Musiala verletzt ist, ist er aktuell, was den fitten Kader angeht, der wertvollste bei den Bayern, 100 Millionen Marktwert, wenn man da transfermarkt.de folgt, und der wird auch in dem Spiel ziemlich sicher spielen. Viel Alternative hast du ja da vorne auch gerade nicht, und der ist gesetzt und, glaube, eine Augenweide, egal von welchem, ja, Fanlager du jetzt stammst und dann dieses Spiel anguckst am Samstag.
Ich habe mir jemanden ausgesucht, der wird nicht in der Startelf stehen. Der wird vielleicht, wenn es blöd läuft, sogar nicht mal auf der Bank sitzen. Ich würde mir aber wünschen, dass er das tut, und dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass er zum Einsatz kommt, denn das wäre sein Debüt im Profifußball, im Erwachsenenbereich auf wirklich absolutem Top-Level. Lennart Karl, das nächste große Ding im Bayern-Nachwuchs, aber generell in Deutschland auch in seinem Jahrgang. Der ist erst 17, der junge Mann hat in dieser Club-WM ein paar Einsätze gehabt, da auch performt, hat der Vorbereitung auch jetzt seine Minuten bekommen, ist so ein bisschen Franck Ribéry light, also klein, dribbelstark, sauschnell, durchsetzungsfähig und torgefährlich, und ich möchte ihn einfach sehen auf diesem Level. Ich würde mich freuen, wenn er es packt, und deswegen ist Lennart Karl mein Player to Watch für diesen Samstag. So Leute, ihr wisst, was nach dem Player to Watch kommt. Wer mag anfangen? Tipps bitte.
Also ich würde gerne noch das Spiel am Samstagabend abwarten und dann meinen Tipp sehr zu dem gut. Spiel am Samstagabend abgeben.
Sehr gut, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, sehr schön. Gut, dann gehe ich in Vorleistung. Der VfB Stuttgart gewinnt dieses Spiel knapp durch ein Lucky Punch Tor 2-1.
Irgendwie sehe ich es gerade nicht, dass wenn ich darauf tippen will und positiv tippen will, dass der VfB Spiel gewinnt, sehe ich es gerade über 90 Minuten irgendwie nicht und sage deswegen wie in Leverkusen 2-2. Nur diesmal gewinnt der VfB im Elfmeterschießen.
Gut, Dirk. Und du meldest dich einfach nächste Woche noch mal aus dem Urlaub.
Samstagabend kurz, ja, bei euch. Ja.
Per Word-Dokument.
So gegen 23 Uhr mein Tipp dann.
Sehr gut, sehr gut. Alright, wir sind beim Housekeeping angelangt, und Tippspiel ist ein gutes Stichwort. Wir haben unser Mein VfB Kicktipp Spiel neu aufgesetzt. Ihr könnt alle VfB-Spiele dort tippen. Außer der Supercup, der lässt sich leider nicht inkludieren. Ja, irgendwie ein bisschen schade. Aber bei Union geht's los, dann Braunschweig und so weiter. Wir werden alle Pokalspiele, alle Ligaspiele und alle Europa League-Spiele tippen können gemeinsam. Jetzt sind schon um die 1700, 1800 Leute im Tippspiel. Wir würden gerne mindestens die 2000 knacken. Also meldet euch bitte an unter meinvfb.de. Nee, habe ich beinahe gesagt, nein. kicktipp.de/meinvfb, so rum ist es richtig. Macht damit, kostet nichts. Ihr könnt gegen uns zocken, gegen die Herren Mahler, Pavlic, Grüße an der Stelle. Meisel, Scheu, Preis, Der ist dann immer erst einen Tag später dann mit seinem Tipp da, aber der wird mitspielen.
Sonderbedingungen.
Also wir sind da unter Realnamen dabei. Ihr könnt also genau sehen, ob ihr besser seid als wir, die Sportredakteure. Und Spoiler, wenn man das letzte Jahr zugrunde legt, dann werdet ihr das sicher relativ einfach schaffen. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich auf eine Tippspielrunde. Und so dieses kleine bisschen Nervenkitzel dann immer rund um die Spiele, das ist ja schon gegeben, wenn man da nebenher guckt, wo man denn gerade steht.
Und das Einzige, was dann noch dazu kommt, wir tippen nur VfB, aber wir haben die Bonustipps mal noch drin gelassen. Das heißt, auch da weiter oder drauf gucken, die paar Punkte können es vielleicht am Ende ausmachen. Trainerentlassung, Herbstmeister, Meister, die Reihe Absteiger, die Klassiker, die ihr kennt, wie eine Schlange in bei Kicktipp unterwegs seid, haben wir auch, stand jetzt noch mit drin, also die auch bis, ich glaube, 0 Minuten vom ersten Bundesligaspiel tippen.
Genau, das ist natürlich immer noch auch ein schönes Highlight. Christian, nochmal Grüße an der Stelle, hat aus Kroatien mir heute Morgen schon zugefunkt. Bonustipp, erste Trainerentlassung, Borussia Dortmund, Stand jetzt. Ja, da ist er einfach kein Freund, der Schwarz-Gelb da aus Dortmund. Ansonsten bleibt noch einmal der ausführliche Hinweis, die App ist in ihren letzten Zügen, noch 2 Wochen ungefähr steht sie da überhaupt zur Verfügung, dann wird sie vom Markt komplett verschwinden. Ihr müsst euch bitte alle, dort wo ihr sie abonniert habt, im iOS oder im Android Store, aktiv kündigen. Kosten können euch schon keine mehr entstehen, aber bitte tut das und gerne wechselt dann auf das neue Abo-Angebot. Wir haben es euch noch in der App verlinkt. Über 600 von euch haben das schon getan, sind auf dem neuen Mein VfB-Abo unterwegs, das dann auf den Stuttgarter Nachrichten abrufbar ist, auf der großen Mutter unserer kleinen, schicken Mein VfB-Welt. Und last but not least, ihr wisst, Newsletter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, ihr findet uns überall, lasst uns gerne ein Like da, ein Abo da, ein Sternchen da, was auch immer. Wir freuen uns sehr darüber und verabschieden uns hiermit bis zur nächsten Woche. Danke Dirk und danke Felix, hat großen Spaß gemacht.
Ich bedanke mich und wünsche allen einen schönen Pflichtspielauftakt, ja, am kommenden Samstag.
Ich bin auch schon heiß, ich hab Bock, darf wieder losgehen so langsam.
Ciao, ciao.
Die Euphorie. Die hält an. Seit Jahren muss man jetzt sagen, sicher nicht weniger geworden durch den Pokalsieg, den wir alle gemeinsam gefeiert haben. So, aber jetzt geht's darum, in dieser Saison wieder eine neue Geschichte zu schreiben.
Podcast, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.